Vielen Dank, Herr Thierse, für die sehr freundliche Vorstellung. Ich werde keine politische Rede halten, natürlich nicht, sondern eine sozialwissenschaftliche, indem ich die Frage in der Tat so stelle, wie Herr Thierse sie gerade formuliert hat. Und ich bin sehr dankbar, dass er die Frage so formuliert hat, weil in den Debatten um solche Fragen die Fragen oftmals anders formuliert werden, nämlich brauchen wir Heimat oder nicht, ist das ein angemessener Begriff oder kein angemessener Begriff, wird damit etwas wieder aufgerufen, was wir längst überwunden hätten und so weiter. Sie kennen die ganzen Debatten, sondern ich zitiere Herrn Thierse, was zeigt sich eigentlich in der Diskussion? Aus der Perspektive des Soziologen würde ich diese Frage dann so formulieren: Für welches Problem ist der Diskurs über Heimat die Lösung? Das ist eine methodische Herangehensweise, die man der Wissenssoziologie zuschreibt. Wir interessieren uns als Soziologinnen und Soziologen dafür nicht, was nun das Richtige und das Falsche ist. Warum sollten wir das besser wissen als andere? Also vielleicht wissen wir es, aber eben nur vielleicht. Sondern der methodisch kontrollierte Blick ist eher der, festzustellen, dass wenn bestimmte Themen, Begriffe, Konzepte, Diskurse in der Öffentlichkeit an verschiedenen Stellen gleichzeitig, zum Teil unabhängig voneinander auftreten, dann muss das auf irgendetwas Reales reagieren. Das heißt nicht, dass das dann notwendig so ist oder dass man das unbedingt braucht, aber das ist schon ein interessanter Hinweis, dass der Begriff Heimat, man könnte jetzt sagen, ausgerechnet im deutschsprachigen Raum, deswegen schon, weil es in anderen Sprachen diesen Begriff in dieser Form gar nicht gibt, aber dass der Begriff Heimat auf einmal wieder auftaucht und keineswegs nur mit, könnte sagen, skeptischem Blick auf die Gegenwart, sondern durchaus auch mit einem optimistischen Blick auf die Gegenwart, durchaus auch mit der Idee, dass man damit etwas Vorwärtsgewandtes machen kann und nicht nur etwas Rückwärtsgewandtes zitiert. Und wenn das der Fall ist, dann müsste sich der Soziologe tatsächlich fragen, woran liegt das eigentlich? Und es ist nicht die banale Frage nach dem Interesse, also wer führt was mit dem Begriff im Schilde? Das ist schon eine Anschlussfrage. Ja? Das ist ja sozusagen schon eine Hermeneutik des Verdachts, dass man hingeht und sagt, oh, wer über Heimat redet, der hat noch ganz andere Sachen vor. Das ist nicht der Hintergrund, sondern zunächst tatsächlich dieser analytische Blick. Also ein klarer, wissenschaftlicher, analytischer Blick. Warum reden wir heute wieder über Heimat? Warum gibt es Ministerien, die diesen Begriff im Titel tragen? Ich glaube, wenn ich recht informiert bin, Herr Thierse, Sie wissen es wahrscheinlich besser, war Nordrhein-Westfalen das erste Land, wo es das tatsächlich gegeben hat. Und Heimat ist in Nordrhein-Westfalen viel, viel komplizierter noch als in anderen Bundesländern, weil das so zusammengewürfelt ist. Ich habe selber lange in Nordrhein-Westfalen gelebt, schon im Namen taucht das hier auf. Wobei Bayern natürlich nur Bayern heißt, aber auch nicht Bayerisches zu Bayern gehört. Aber ich will nicht in offenen Wunden rumstochern. Vor allem nicht hier und vor allem nicht mit meiner Sprachmelodie, die ja erkenntlich nicht bayerisch ist. Also das ist die Grundfrage. Und wenn das die Grundfrage ist, dann muss man sich fragen, wann kommen wir eigentlich selbst darauf, diesen Begriff der Heimat zu verwenden? Ich selbst habe an mir die Erfahrung gemacht, die auch oftmals literarisch verarbeitet wurde, also nicht jetzt meine Erfahrung, sondern dieser Typus von Erfahrung, dass einem das, was Heim als Heimat erscheint, oftmals erst aus der Ferne als so etwas erscheint. Also ich empfehle jedem Europaskeptiker, ein Flugzeug über den Atlantik zu nehmen. Das ist ja heute nicht mehr so teuer, dauert auch nicht so wahnsinnig lang, kann man eigentlich machen. Also das könnte fast jeder tun. Machen ja auch viele. Ich habe mit sehr vielen gesprochen und meine eigene Erfahrung, als ich das erste Mal in den Vereinigten Staaten von Amerika war, dort bist du auf einmal ein Europäer. Und es ist nicht nur so, dass du als Europäer angesprochen wirst, sondern du fühlst dich auf einmal auch wie ein Europäer. Und das ist kein Hinweis darauf, wie schrecklich es in den Vereinigten Staaten von Amerika ist, dass du sagst, oh, jetzt bin ich aber lieber Europäer. Die Erfahrung übrigens, dass die USA eine völlig andere Welt sind als bei uns. Wir tun immer so, als sei das quasi, naja, eine kleine andere Variante von dem, wo wir so leben. Das ist in der Tat nicht der Fall. Ein völlig anderes Land, eine völlig andere kulturelle Situation, ein völlig anderes politisches System, völlig andere Konflikte. Also das ist weit, weit weg von uns, aber ich will gar nicht über die USA reden, sondern über das Gefühl, dass man in den USA, nehmen Sie ruhig etwas anderes, Sie können auch in die andere Richtung fliegen, von Ferne einen stärkeren Identitätsgehalt der Herkunft beschreiben kann. Und ich sage jetzt nicht, dass es dann so ist, sondern dass die Beschreibung viel besser funktioniert. Zu fragen, wo man herkommt, ist aus der großen Entfernung eine informationsreichere Frage, als wenn man da ist. Übrigens werde ich sehr oft danach gefragt, wo ich herkomme, weil ich diesen nicht-westfälischen Nachnamen habe. Dafür einen umso germanischeren Vornamen. Ich habe es beim Frühstück gerade schon gesagt, mein zweiter Vorname ist sogar noch Michael, der Schutzheilige der Deutschen. Also es ist eine komische Mischung und das ist ein Anlass in der Tat zu fragen, wo man denn eigentlich herkommt. Also wo man herkommt, wäre gewissermaßen die Frage nach der Heimat. Und das ist zunächst mal ein vergleichsweise unemotionaler Begriff. Und wenn Sie ein bisschen in die Begriffsgeschichte von Heimat gucken, zu dieser Methode, die ich gerade genannt habe, wofür ist der Begriff oder der Begriffsgebrauch von Heimat eigentlich die Lösung, für welches Problem, lohnt es sich immer, die Begriffsgeschichte sich anzugucken. Und die Begriffsgeschichte sagt uns, dass das zunächst mal nur der Ort der Herkunft war und in der Amtssprache den Wohnort der Person bedeutet oder je nach Rechtslage den Geburtsort. Das ist vor allem in solchen Regionen interessant, in denen es viele Grenzen gibt. Und unser eigenes Land ist eins gewesen, das sehr, sehr lange gewarten musste, bis interne Grenzen bedeutungsloser waren als in den anderen Ländern Europas. Zumindest in denen im Westen und im Süden. Im Norden auch. Aber im Osten war es sozusagen so ähnlich wie bei uns. In Deutschland war der Heimatbegriff tatsächlich zunächst einmal ein Herkunftsbegriff. Interessant ist, dass diese sehr realistische Komponente des Heimatbegriffs, der Gewohnheits- und bürgerliche Rechte, definiert hat, wer darf wo sein, wer muss wo welche Steuern zahlen, wer hat welche Rechte wo. Übrigens spielte dann gerade im deutschen Sprachraum die Herkunft und die Konfession eine sozusagen zu kreuztabellierende Wirkung. Also wir sind hier in der Evangelischen Akademie in Tutzing, eine der wahrscheinlich lebendigsten evangelischen Orte in Deutschland. In dem nahen München hat es sehr lange gedauert, bis Protestanten innerhalb einer bestimmten Sphäre überhaupt Kirchen haben durften. Eine der letzten Großstädte, in denen das sehr, sehr schwer nur zu regeln war. Wann muss man solche Fragen stellen? Man muss es eigentlich nur dann stellen, wenn Ortswechsel die Regel ist. Der Heimatbegriff hat erst dann eine rechtliche Funktion, wenn man davon ausgeht, dass Ortswechsel regelmäßig stattfindet. Sie können das heute noch beobachten, wenn Sie in andere Städte fahren und Hotels besuchen, müssen Sie sich melden. Das ist so eine Spätform dieser Geschichte. Ja? Also Sie müssen einen Meldeschein ausfüllen und wichtig ist vor allem die Frage, wo Sie herkommen. Ne? Da steht die Staatsbürgerschaft, müssen Sie meistens melden. Ich glaube, man muss sogar, wenn man es ganz genau nimmt, eine Identifikationsnummer des Personalausweises oder des Reisepasses eintragen, was man meistens nicht macht. In Österreich heißen die Dinge manchmal Fremdenbescheinigung. Also das sind sozusagen spannend, also das Fremdenrecht hieß tatsächlich ein Recht, das gar nicht auf sowas wie Ausländer gemünzt war, sondern schon ein Nürnberger, der ja heute mit den neuen Bahnen quasi im S-Bahn-Gürtel von München lebt, muss sich melden, wenn er in München übernachtet. Übernachtet aber seltener in München, weil er nach einer Stunde ja wieder zurück sein kann. Die emotionale Aufladung des Heimatbegriffs hat eigentlich dort erst stattgefunden, wo die Formen der Zugehörigkeit abstrakter formuliert werden mussten. Also die rechtliche Formulierung würde zum Beispiel heißen, auf meinen akademischen Zeugnissen, die ich habe, steht Armin Assehi, geboren am 9.2.1960 in Tübingen. Das wurde gerade schon erwähnt. Ich habe in Tübingen mein Leben lang nur ein halbes Jahr lang gelebt. Ich bin aber der aus Tübingen. Im akademischen Bereich ist das nach wie vor so. Und habe mit Tübingen eigentlich nichts zu tun. Außer, dass ich dort geboren bin und dass das sozusagen unter bestimmten rechtlichen Aspekten, die man in solchen Urkunden noch findet, meine Heimat. Hört man auch nicht Tübingen, genauso wenig wie den bayerischen Staatsbeamten. Die emotionale Aufladung des Heimatbegriffs funktioniert erst dort, wo diese eindeutigen Beschreibungen von Herkunft nicht mehr in der gleichen Weise funktionieren. Und da gibt es eine interessante Parallele zum Begriff des Volkes und der Nation. Zum Beginn der Begriffsgeschichte von Heimat wäre es völlig undenkbar gewesen, das Volk oder die Nation mit der Heimat zu konnotieren, weil das viel zu groß war, abgesehen davon, dass es die Nationen in der Form, wie wir sie heute kennen, noch gar nicht gab. Vor der Politisierung des Volksbegriffs war der Volksbegriff eigentlich so etwas wie eine Abstammungsgemeinschaft, also griechisch ethne, also ethnos im Plural, oder die gentes, die in den vormodernen Reichen kulturell und sprachlich definierte Räume definiert haben. Also die Definition war sozusagen über Kultur und Sprache und das war die Definitionsgrundlage für die gentes, die als spezifische Gruppen in multiethnischen Herrschaftsräumen aufgingen. Das galt also ebenso für das Römische Reich und seine Expansion nach Norden, wie für dessen Nachfolger bis zum Ende des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Das Heilige Römische Reich war ein multiethnischer Herrschaftsverband, dessen Integrationsfaktor nicht homogene Bevölkerungen waren, sondern Loyalitätspflichten der jeweiligen Herrscherschichten untereinander, vor allem aber einer herrschenden Spitze gegenüber. Der hierarchische Aufbau der Welt war einer, der vor allem über Herrschaftsbeziehungen definiert worden ist, nicht über regionale Identitäten. Interessanterweise hatte in dieser Welt fast jeder eine Heimat. Darüber zu reden war kaum nötig. Erst wenn Mobilität zum Normalfall wird, muss man zumindest sagen, wo kommst du eigentlich her? Interessanterweise kann man in der Namensforschung sehr schön sehen, dass viele Namen einen Index darüber enthalten, wo die Familie herkommt. Also es gibt viele Familien, die heißen Frankfurter oder Augsburger oder sowas und man kann das nachverfolgen, dass das mal eine Information war, dass sie so heißen. Es gibt auch Nachnamen, die solche Informationen nicht enthalten. Ich weiß nicht, ob Thierse, ob es einen Ort, der Tier heißt, gab.
Nein, da muss ich ein Geständnis machen. Es gibt einen Ort dieses Namens, Thier. Mein Name kommt aus Frankreich. Das E ist die Eindeutschung des Namens Thier. Es gibt eine Stadt und einen berühmten Träger dieses Namens, namens Adolphe Thier. Der war mal Ministerpräsident der Französischen Republik 1870-71.
Sieht aus wie abgesprochen, ist es aber nicht. Interessant ist, dass die Emotionalisierung erst dort stattgefunden hat, wo die, ich habe den Satz schon gesagt, die Zurechnungsformen von Herkunft abstrakter geworden ist. Also abstrakter heißt, man hat jetzt sozusagen eine Herkunft, die man selber kommunikativ herstellen muss. Wie jemand sagt, ich komme aus dann ist das ja da. Also wenn ich sage, ich bin der Armin aus Tübingen, dann ist Tübingen ja da. Man muss keine große emotionalisierte Form aufwenden, um Tübingen als Tübingen zu identifizieren. Oder München als München oder Tutzing als Tutzing. Aber eine Nation, die es nicht gibt, also die es nicht gibt, heißt, die nicht einfach einen Ort hat, an dem man sehen kann, dass es sie ist, die muss sich mit größeren semantischen Mitteln aufladen. In der Alltags- und Volkskultur ist der Heimatbegriff emotionalisiert worden, zunächst über eine andere Form, nämlich etwa über die reisenden Handwerker, die in Versen Lieder über die Heimat geschrieben haben und die Heimat beschworen haben, weil sie sich von ihr für lange Zeit fernhalten mussten. Fern hieß relativ nah für heutige Verhältnisse, für damalige Verhältnisse durchaus relativ fern. Die Politisierung des Heimatbegriffs ist erst mit einer komplexer werdenden Gesellschaft passiert. Wenn man daran denkt, dass ökonomische, wissenschaftliche, politische Strukturen die Spannung zwischen selbstbewussten Städten und entstehender moderner Nationalstaatlichkeit und nicht zuletzt die Politisierung kultureller Räume Zugehörigkeitsfragen ganz neu gestellt haben. Es war ein sehr komplizierter Prozess, dass man sowohl kulturell als auch rechtlich Menschen, die vorher Regionen, Städten, Familien, Kleinräumigkeit zugehört haben, nun auf einmal Deutsche, Franzosen, Briten, Italiener werden konnten. Der Nationalstaat, mit dem wir ja gerade in Deutschland eine besonders komplizierte Erfahrung haben, und damit meine ich ehrlich gesagt jetzt nicht das, was im 20. Jahrhundert stattgefunden hat, sondern im 19. Jahrhundert die Nationalstaatswerdung, bei der die Kulturnation oder die kulturelle Selbstbeschreibung der Nation lange vor der politischen Einigung stattgefunden hat. Gerade in Deutschland kann man sehr schön rekonstruieren, was für Verwerfungen etwa ein Rechtssystem produziert, das aus Menschen, die vorher in einem Herrschaftsverband hierarchisch angeordnet worden sind, Bürger auf Augenhöhe macht. Rechtlich gesehen, nicht ökonomisch gesehen und nicht von den Lebenschancen her gesehen. Aber denken Sie an das allgemeine Landrecht, sozusagen 100 Jahre vor dem bürgerlichen Gesetzbuch. Denken Sie an die Entstehung von Rechten, die man qua Person und nicht qua Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schicht hat. Produziert eine Form der Zugehörigkeit zu einer abstrakten Gemeinschaft, die man als abstrakte Gemeinschaft dann auch beschreiben muss. Die Selbstbeschreibungen der Nationen haben diese Nationen hervorgebracht, ihnen Geschichten gegeben und Zugehörigkeitsmerkmale formuliert. Sprachpolitik, Bildungspolitik, Formen der Geschichtsschreibung, Formen politischen Willen in so etwas wie eine Art generalisiertes Wir zu formulieren. Eine hoch erfolgreiche Form übrigens, über die wir heute bisweilen zu negativ reden. Die Nation war nicht nur, wenn ich das in politischen Konnotationen sagen darf, eine rechte Figur, die Volkssolidarität stark gemacht hat, sondern auch eine linke Figur, die Volkssouveränität stark gemacht hat. Erst in Nationen, also in politischen Verbänden von Ungleichen, konnte die Idee von Gleichheit überhaupt erst entstehen. Und es gibt eine interessante Spannung im Hinblick auf die Selbstzurechnung zu Volk und Nation. Ich will das an zwei deutschen Denkern festmachen, die sehr stark für diese unterschiedlichen Möglichkeiten stehen. Der erste ist Herder, der zweite ist Fichte. Bei Herder war die Idee des Volkes noch eine Art kollektive Persönlichkeit, deren plurale Formen alle gleich nah zu Gott waren. Wenn man so will, kosmopolitisch auf Augenhöhe. Wer heute den Begriff des Patriotismus gegen den des Nationalismus stark machen will, bezieht sich gerne auf Herder. Der sozusagen versucht hat zu beschreiben, du bist kulturell imprägniert durch das Volk, aus dem du kommst, und musst anerkennen, dass es für andere ein anderes ist, und damit seid ihr Gleiche, obwohl ihr ungleich seid. Auf Augenhöhe. Bei Fichte hatte die Idee schon die Konnotation einer völkischen Suprematie des deutschen Volkstums als einer abstrakten, nun sogar welt- und heilsgeschichtlich relevanten Heimat. Die Idee von Fichte war, dass sich im Deutschen die Weltgeschichte in einer besonderen Art und Weise ereignet, weil das Deutsche einen besonderen heilsgeschichtlichen Auftrag hat, die sich nicht mehr eben im Nahraum eingespielter Praxen formuliert, sondern in der Ideologisierung einer abstrakten Zugehörigkeitsform, die sozusagen das Volk, obwohl es als Nation viel zu groß ist, zu einer heimatfähigen Adresse macht. Auf Deutsch heißt das, wenn vorher die Heimat ein konkreter Ort war, der Ort, aus dem man kam, der Ort, in dem man praktisch sich bewährt hat, der Ort, in dem man vielleicht groß geworden ist. Ich werde am Ende darauf kommen, dass zum Beispiel olfaktorisches und wahrnehmungstypisches für diese Erfahrung außerordentlich wichtig ist. Wird die Adresse jetzt eine abstrakte Adresse? Wir können uns das heute vielleicht nicht mehr vorstellen, das muss man historisch rekonstruieren, wie unwahrscheinlich diese Idee war, größere politische Herrschaftsräume, Nationalstaaten, mit einer kulturellen Identität auszustatten, die man brauchte, damit diejenigen, die innerhalb dieser Herrschaftsräume gelebt haben, gleichwertige Adressen sein können. Das ist der Grundgedanke. Also für die Gleichwertigkeit, Bürger sein zu können, später auch Bürgerinnen sein zu können, braucht es eine abstrakte Adresse, die man so stark emotionalisiert, dass sie Adresse eines Heimatdiskurses werden kann. In Parenthese gesagt, das war Konservativen bisweilen schwerer zu vermitteln als Linken, was sich erstmal unwahrscheinlich anhört, weil die Konservativen sich bis heute bisweilen viel stärker ihrer Region zugehörig fühlen als einer abstrakten Nation. Und das, ich rede jetzt nicht von realen Gefühlen, ich rede von semantischen Möglichkeiten. Semantische Möglichkeiten heißt, sich selber in der Weise zu beschreiben. Okay. Erst hier, also mit der fichtischen Idee, wurde das Volk zur Nation und die Nation zur Heimat. Und das ist auch die Quelle dieser Ambivalenz des Heimatbegriffs, der gerade im deutschsprachigen Raum eine so explosive Mischung oder Kombination aus völkischer und nationaler Zugehörigkeit zuweist. Davon hat sich der Heimatbegriff im Deutschen nie erholt. Kann damit der Heimatbegriff beerdigt werden? Ist er historisch diskreditiert oder als erledigt anzusehen? Natürlich nicht. Und weil hier fängt es jetzt erst an, interessant zu werden. Bis jetzt habe ich versucht, eine Gemengelage zu beschreiben, bei der man meistens anfängt oder bisweilen auch aufhört, zu sagen, naja, dieser Heimatbegriff, der bezieht sich auf eine Welt, die gibt es eigentlich nicht mehr. Eigentlich ist Heimat ja das Kleinräumige, dann wird Großräumiges erfunden. Das ist eine explosive Mischung, das wollen wir doch bitte hinter uns lassen. Also weg mit der Heimat. Aber jetzt fängt es erst an, interessant zu werden. Ich wiederhole nochmal die Methode. Ich frage mich, warum es offenbar so attraktiv ist, bestimmte Fragen, auf die ich noch kommen werde, mit dem Heimatbegriff zu belegen oder zu glauben, dass es die Lösung dafür sei. Vielleicht hilft ein Blick in die Geschichte, den ich ja schon versucht habe zu simulieren, dass der Heimatbegriff eigentlich immer dort attraktiv war, wo das, was er bezeichnen sollte, unmöglich geworden ist. Also Heimat taucht als semantische Form auf, wenn die Heimat als etwas sichtbar wird, weil man aus ihr raus ist. Und nicht nur räumlich raus, sondern auch im Hinblick auf die Lebensform raus ist. Sowas wird von manchen Denkern geradezu als universale Erfahrung der Moderne angesehen. Denken Sie an Georg Lukács, der von der transzendentalen Obdachlosigkeit und Heimatlosigkeit der Moderne gesprochen hat. Ähnliche Motive können Sie bei Max Weber oder auch bei Friedrich Nietzsche finden. Also die Idee gewissermaßen, dass die Moderne, die Erfahrung einer modernen Gesellschaft uns immer schon zu Heimatlosen macht, weswegen wir so gerne Formen von Zugehörigkeiten simulieren, die uns vorgaukeln, dass die Zugehörigkeitsfrage eindeutig gelöst ist. Die Moderne ist anstrengend. Das erleben wir zurzeit besonders stark. Wir erleben zum Beispiel zurzeit einen Kulturkampf, der sich wie ein Kampf um Zugehörigkeiten geriert. Die Frage, wer gehört dazu und wer nicht, ist keine banale Frage. Die ist rechtlich übrigens anders kodiert als im öffentlichen Diskurs. Wir diskutieren wieder die Frage, wer ist eigentlich ein Deutscher? Wir waren mal so weit zu sagen, alle die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das wird zum Teil zurzeit in Frage gestellt. Wenn ich in Parenthese sagen darf, Herr Thierse, Sie haben mehrfach auf einen Aufsatz oder Vortrag von mir rekurriert, wo ich die Formulierung gebraucht habe, was deutsch sei, müsste man sagen, es müsste ausreichen zu sagen, was hier passiert oder wenn man hier lebt. Und da haben Sie gedacht, das ist zu wenig, da haben Sie recht, das ist viel zu wenig, das wäre aber auch ein Missverständnis. Mir geht es nicht um die Frage, wer Deutscher ist, wer hier ist, ist Deutscher, das ist Unsinn, also das ist Quatsch. Ja? Dann kann ich auch sagen, wenn ich jetzt mal nach Österreich fahre, bin ich Österreicher. Sondern was deutsch ist, das ist das, was hier stattfindet. Es gehört zur deutschen Erfahrung, übrigens nicht nur zur deutschen, sondern zu jeder nationalstaatlichen Erfahrung, in sich selbst Leute zu entdecken, die nicht dazugehören. Das ist übrigens legitim. Das tun Nationalstaaten immer. Nur die Frage ist, welche Art der Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit ist hier eigentlich gemeint? Also jemand, der als Italiener in Deutschland lebt, um mal was nicht allzu Fernes zu nehmen, hat alle Bürgerrechte, die Menschenrechte gelten für ihn sowieso, aber es gibt bestimmte Fragen, die mit Aufenthaltsrechten zu tun haben und mit politischen Rechten. Für den Italiener ist die Sache mit dem Aufenthaltsrecht nicht allzu schwierig. Wir sind in Europa daran gewöhnt, dass es eigentlich keine Probleme mehr mit dem Aufenthaltsrecht gibt. Der Brexit ist doch eine interessante Diskussion darüber, ob wir eigentlich die Freizügigkeit in Europa zwischen Großbritannien und dem Rest des Kontinents, wie man das aus der Perspektive Großbritanniens sagt, Sie kennen doch die alten BBC-Meldungen, wenn es Nebel am Kanal gegeben hat, the continent is completely isolated, heißt es dann. dass man sozusagen diese Fragen als Fragen behandeln muss, die hoch voraussetzungsreich geregelt werden müssen. Der Italiener kann hier nicht bei der Bundestagswahl wählen, unter bestimmten Voraussetzungen bei Kommunalwahlen. Er hat alle Bürger- und Menschenrechte sonstiger Natur, aber das hat er nur, weil es einen Rechtsstatus dafür gibt. Wenn es die EU nicht gäbe, hätte er das nicht. Und jemand, der von außerhalb der EU kommt, muss andere Regeln beziehungsweise andere Regulierungen über sich ergehen lassen, damit er hier sein darf, oder er muss womöglich nach 3 Monaten, wenn er nur ein Touristenvisum hat, wieder verschwinden. Nun müssen wir auch, wenn wir in die USA fahren, nach 3 Monaten müssen wir wieder weg. Wenn wir länger bleiben wollen, ist es außerordentlich kompliziert, auch für Leute, die nicht aussehen, als seien sie Flüchtlinge. In die USA meine ich, dauerhaft einzureisen. Also dieser Kampf um Zugehörigkeiten ist ein Thema. Meine These ist, das gilt nicht nur für die, die nicht rechtlich zugehörig sind, sondern das gilt für die Gesellschaft ohnehin. Ich muss Sie jetzt ein bisschen nerven mit ein paar Kapiteln Gesellschaftstheorie. Wir leben in einer sehr komplexen Gesellschaft. Und diese komplexe Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht aus einem Guss ist. Das ist keine Gesellschaft, die wie ein sozialer Raum aussieht, in den man rein kann oder raus kann. Sondern eine Gesellschaft ist ein Nebeneinander unterschiedlicher Logiken. Wir nennen das soziologisch funktionale Differenzierung. Ich benutze eine Metapher dafür, die heißt verteilte Intelligenz. Also es ist kein Container, in dem wir drin sind, sondern das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft ist ein Verhältnis zwischen einer Kontinuität eines Lebensverlaufs. Wir müssen unser Leben kontinuierlich leben, also vom ersten Tag bis zum letzten. Sagen wir mal statistisch gesehen 80 Jahre. Und wir können diese 80 Jahre nicht unterbrechen. Die laufen linear weiter, ununterbrochen. Wir schlafen zwischendurch, wir sind auch mal nicht zurechnungsfähig, aber es geht weiter. Eine Gesellschaft kennt diese Kontinuität eigentlich nicht mehr. Wenn wir in dieser Gesellschaft leben, dann sind wir gleichzeitig inkludiert in unterschiedliche Leistungsbereiche der Gesellschaft, die diese Kontinuität nicht mehr herstellen. Frühere Lebensformen konnten das. Sie haben das so gemacht, dass sie eigentlich kompakte Lebensformen hatten, in denen alles, das Ökonomische, das Familiäre, das Religiöse, man könnte sogar sagen, das kulturelle Selbstverständnis über die Zugehörigkeit zu kompakten Gruppen geregelt war. Das ist in der Moderne nicht der Fall. In der Moderne haben wir eine Situation, dass die Gesellschaft zerfällt in unterschiedliche Logiken, die jeweils unterschiedliche Lösungen bzw. Probleme lösen müssen. Also, als grobe Beschreibung, Aus wirtschaftlicher Perspektive erscheint die Gesellschaft eigentlich als so etwas wie ein Anlageobjekt zur Maximierung von Geldgewinn und zur Wiederherstellung von Zahlungsfähigkeit. Das gilt übrigens für jeden individuellen Nutzer von Geld. Sie können nur so viel ausgeben, wie Sie reinbekommen. Wenn Sie mehr ausgeben, müssen Sie Geld aufnehmen und das kostet Geld. So ist jeder von uns ins Wirtschaftssystem inkludiert. Also nicht nur die, die komplizierte ökonomische Entscheidungen treffen müssen, sondern jeder hat einen eigenen Haushalt. Und es ist außerordentlich schwierig, die Kontinuität des gelebten Lebens mit einer Kontinuität der Verfügbarkeit von Geld zu parallelisieren. Das hat die klassische Industriegesellschaft ziemlich gut gelöst. Das gerät unter Druck.